Jesus Christus, der den Himmel verlässt, zu uns kommt, uns bewegt, uns nahe kommt und alles auf sich nimmt, was uns von Gott trennt, das beschreiben wir als Erlösung. Und ich gehe noch mal ein bisschen zurück zum ersten Teil, die Erlösung sozusagen, der Teil 2. Und Teil 1 ist die Schöpfung, das, was Gott alles geschaffen hat. Ich beginne mit dem ersten Satz aus dem Glaubensbekenntnis, dem Apostolischen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das Erste, was ich auf den ersten Seiten der Bibel lese, ist, dass Gott kreativ ist, dass er künstlerisch ist, dass er handwerklich ist, dass er macht und gestaltet, dass er spricht und etwas richtig Tolles hervorbringt. Das ist so mein erster Eindruck von Gott und auch das Erste, was ich so im Glaubensbekenntnis höre. Gott ist der Schöpfer, Gott ist allmächtig, er hat alles in der Hand. Er ist leidenschaftlich, ich würde sagen sogar ehrgeizig und exzellent am Werk. Er sieht seine Schöpfung an, alles und sagt, das ist mir richtig gut gelungen. Das ist sehr gut, was ich hier geschaffen habe. Gott ist allmächtig und das lässt er so richtig raushängen, finde ich. Jahrhundertelang war zumindest in der westlichen und in der christlichen geprägten Welt das Modell der Schöpfung, dass es Gott gibt und dass er etwas geschaffen hat und wir darin leben, da war das gängige Modell. Das war die Grundlage des Lebens, so dachte man. 1859 erschien Charles Darwins Hauptwerk über die Entstehung der Arten, das als streng naturwissenschaftliche Erklärung für die Diversität des Lebens die Grundlage der modernen Evolutionsbiologie bildet. Also Charles Darwin, ein Forscher, ein Wissenschaftler, der die Natur beobachtet und merkt, hey, da hängt doch irgendwas zusammen. Da sieht man doch irgendwie, hier ist was und da ist was und es hat sich irgendwie dahin entwickelt und ich kann beobachten auf verschiedenen Inseln und Bereichen, dass sich da was weiterentwickelt hat und scheinbar ist das alles auf etwas zurückzuführen. Das ist sein Gedankenansatz und er revolutioniert damit die Wissenschaft. Und es kommt auch zu Konflikten mit der Theologie, mit der Kirche. Wie ist das denn jetzt? Hat sich alles irgendwie immer weiterentwickelt? Oder war am Anfang Gott und er schafft und damit geht's los? Wie kann man das verstehen? Und dieser Konflikt, sind Tiere und Menschen von Gott geschaffen oder vielleicht nur irgendwie so ein Urzustand? Hat sich alles im Laufe der Zeit entwickelt, sodass letztendlich auch der Mensch nur höher ist, ein höher entwickelter Affe ist? Woher kommen wir? Und gibt es einen Gott? Und wie stehen wir zu dem? Woran ist die Vorrangstellung des Menschen begründet? Gibt es sie überhaupt? Ist der Mensch Ebenbild Gottes oder nur eine Laune der Natur? Ich muss gestehen, ich habe einige Grundannahmen. Und von den Grundannahmen gehe ich aus und erkläre mir diese Welt und was ich so sehe und höre. Und ich glaube, diese Grundannahmen gibt es bei allen Menschen. Also man fängt irgendwo an, etwas anzunehmen, etwas zu glauben, sich zu entscheiden und darauf baut dann etwas auf. Was sind meine Grundannahmen? Von Schöpfung zu sprechen beinhaltet, ich beantworte die Frage, wie alles entstand von Gott her. Ich komme also nicht irgendwie aus der Evolutionsbiologie, ist auch nicht mein Fachgebiet, sondern ich komme von der Bibel, von der Theologie her und von daher erkläre ich mir das andere. Und darin steckt für mich drin, dass Gott kann. Dass das, was am Anfang des Glaubensbekenntnisses steht, dass Gott allmächtig ist, dass das Wirklichkeit ist. Gott kann und ein weiteres: Gott spricht. Ich glaube, dass Gott sich uns nähert, dass er mit uns Kontakt sucht und das ist vielleicht nicht immer mit unseren fünf Sinnen so erfassbar und doch erlebe ich, dass er da ist und mein Leben hineinspricht. Gott kann sprechen und es geschieht ohne Zeitverzug. Gott kann mit den Menschen kommunizieren und er kann sich und sein Wirken offenbaren. Für Geologen und Evolutionsforscher sprechen Steine und Knochen und sie entdecken und entwickeln und erforschen Und für mich als Theologen spricht erstmal Gott. Von meiner Grundannahme aus schaue ich auf die Dinge und ich identifiziere Probleme. Was passt nicht? Wo habe ich auch Schwierigkeiten zu merken, hey, das ist ihm das, was in der Bibel steht und das ist ihm jetzt irgendwie die neueste Forschung und manchmal passt das nicht so ganz zusammen. Wie kann ich das für mich klären? Und ich möchte auch gute Antworten finden. Nicht einfach sagen, ja, ich glaube und alles andere ist mir egal, ich habe Scheuklappen auf, sondern ich möchte verstehen, was Menschen erarbeiten, das wertschätzen und aber das mit Gott in Beziehung bringen, mit meinem Glauben, meinem Verständnis. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, wieso gibt es dann gute Belege für Evolution, also Anpassung, Entwicklung an Lebensräume, an Umstände? Wie kann ich das für mich sortieren? Lebensräume und da entwickelt sich etwas, es geht weiter. Räume. Im ersten Buch der Bibel steht auch etwas von Räume. Die Genesis, die Schöpfungsgeschichte. Und das ist ganz interessant, wie Gott da gestaltet und wie so literarisch beschrieben wird, wie alles entstanden ist. Wir haben zunächst hell und dunkel. Der erste Tag, Gott schafft drei Räume und füllt sie. Der erste Raum ist hell und dunkel. Das nächste ist, es gibt ein Oben und ein Unten. Und dann nochmal flüssig und fest. Und als diese Räume gespannt sind, aufgezogen sind, da gestaltet er diese Räume. Hell und dunkel bekommen Sonne und Mond. Das wird in diesen Raum hineingestellt. Oben und unten die Vögel und die Fische. Flüssig und fest, Fische haben wir schon. Und dann auf dem Festland Landtiere und Meere. Also ganz spannend, wie das so beschrieben ist, wie das erzählt wird, was ist da passiert. Gott ist handwerklich am Werk, er entwickelt und gestaltet und füllt und setzt hinein. Und ich finde, das ist sehr kunstvoll und schön beschrieben, aber es beantwortet nicht alle meine naturwissenschaftlichen Fragen und Ansätze. Der Schöpfungsbericht befriedigt nicht unsere wissenschaftlichen Ansprüche. Ich kann daraus ja Sachen ableiten, aber am Ende werden nicht alle meine Fragen beantwortet. Der Schöpfungsbericht beschreibt, wie Gott sein Werk komponiert, wie es aufeinander abstimmt und gestaltet. Und für mich wird so im Kern deutlich, und das ist für mich das eigentlich Zentrale, die Schöpfung ist der Raum, in dem Gott uns Menschen begegnet. Gott schafft etwas und er schafft uns und setzt uns da hinein. Und das ist der Raum, in dem man uns in Kontakt kommt. Das ist für mich so das Stärkste eigentlich, dass Gott etwas kreiert und ich darf Teil davon sein und darf beim Schöpfer darin begegnen. Was für Merkmale haben wir in der ursprünglichen Schöpfung und ergänzend im Reich Gottes? Was macht das aus, diese Schöpfung, das, was Gott da kreiert hat? Was sind so die Wesenszüge und worin wird auch sein Wesen deutlich? Wenn ich das lese, dann würde ich sagen, ich sehe da Frieden. Vollkommenheit. Ungetrübte Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen und den Tieren. Alles ist vom Odem Gottes, dem Atem des Lebens erfüllt. Und es ist einfach nur schön anzusehen. Und Reich Gottes, davon spricht Jesus später, sagt, ich richte mein Reich auf, mittendrin in dieser Welt und es ist gar nicht so leicht zu fassen und es wird immer weitergehen. Also wieder das, wo Gottes Wesenszüge zum Tragen kommen, dann entdecke ich da bei Jesus Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit. Der Schwache hat einen Wert, er wird geschützt und geachtet. Prinzipien der Evolution, vielleicht etwas kritisch negativ dargestellt von mir. Reich Gottes, Schöpfung, der Schwache hat einen Wert, Evolution, der Schwache wird gefressen. Es gibt einen Überlebenskampf und in der Folge Verdrängen. Immer ich will überleben und musste dich verdrängen, damit der Platz für mich ist. Ich muss mich durchsetzen, Survival of the Fittest. Und alles ist irgendwie von der Herrschaft des Todes erfüllt. Evolution ist immer wieder sterben, weiterentwickeln, sich wieder anpassen, wieder optimieren, damit ich wieder einen Vorteil habe, damit ich mich durchsetzen kann, damit meine Nachkommenschaft überlebt. Immer wieder fressen und gefressen werden. Ich weiß nicht, wer von euch gerne so Tierfilme guckt. Mache ich manchmal mit meinen Kindern auch zusammen. Ich habe einen Film geguckt, da ging es um Puma, Berglöwen. Und eine Mutter hat irgendwie drei Junge, zieht sie auf und dann ist da so ein saftiges Guanaco, so ein wildes Lama. Und man hofft so als Zuschauer mit, dass sie es erwischen kann. Und sie sprintet los und sie kriegt es und muckst es ab und die Kinder überleben und haben Nahrung und es geht weiter für sie. Manchmal gucke ich auch Filme, wo es nicht um irgendwie Jäger, Raubtier geht, sondern um andere Tiere. Und dann frisst da das Zebra das Gras und der Löwe schleicht sie an und hoffentlich schafft es, davon zu kommen. Hoffentlich wird es nicht gefressen. Also je nachdem, aus welcher Perspektive ich gucke, bin ich für den einen oder anderen. Aber so grundsätzlich ist immer wieder dieser Lebenskampf da, ist irgendwie niedlich und schön und ach toll anzusehen. Aber immer wieder dieses Verstecken, Schützen, Tarnen, Überlisten, sich durchsetzen. Und das ist irgendwie ganz natürlich und normal, aber auch irgendwie sehr traurig. Nichts darf einfach nur sein. Alles Schönheit und alle meisterlichen Konstruktionen, was da alles für Funktionen gibt bei den Tieren und der Pflanzen, wenn ich zum Beispiel an eine Mimose denke und ich berühre sie und die Blätter schließen sich wie von selbst, oder wenn ich Blumen ansehe und was da alles drinsteckt, wie das aufgebaut ist, alles hat irgendwie eine Funktion und einen Grund. Sie sind groß und farbig, damit Bienen angelockt werden, damit sie bestäubt werden und es irgendwie weitergeht. Und es ist irgendwie auch ganz schön stressig in der Natur. Nichts darf einfach nur sein. Alles dient einem Zweck und wenn es keinen Zweck erfüllt, wird es aussortiert. Am Anfang. Am Anfang habe ich den Eindruck, war es deutlich entspannter. Evolution, unendlich viel Zeit, Versuche, Anläufe und Zufälle werden benötigt. Schöpfung, kein zeitlicher Verzug. Gott spricht und es geschieht. Ein einziger Versuch bringt das gewünschte Resultat hervor. Mehr noch, Gott ist der Schöpfer von Raum und Zeit. Er spannt den Raum und ich hatte den Eindruck, er steht über Raum und Zeit. Es ist Teil seiner Schöpfung und er ist diesem nicht untergeordnet. Also eine kritische Ansicht der Schöpfung, der Natur, Evolution. Und gleichzeitig sehe ich gute Belege dafür, zumindest für Mikroevolution, dass da irgendwie ganz schon viel los ist. Ich habe ja Hühner und ich habe auch als Teenie schon Hühner gezüchtet und es ist ganz spannend. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von der Wildform aller Hühner, das ist das Bankiva-Huhn. Und wenn man da mal so eine Hühnerausstellung geht, ist es krass, was es da alles für Formen und Größen und Farben gibt. Und das eine sieht aus wie ein Fellplüschtier, so ein Seidenhuhn. Und dann gibt es die richtig großen Brahma-Hühner. Dann gibt es so mini kleine Kämpferhühner auf hohen Beinen. Dicke, schwere, alles ist irgendwie da. Und es ist unglaublich viel, was man durch Zucht daraus machen konnte. Aber ich stelle fest, dass da ganz schön viel drinsteckt, in der Schöpfung, in dem, was wir vorfinden. Nun ist Zucht, sag ich mal, gesteuerte Selektion. Das heißt, ich gucke Merkmale und danach züchte ich. Und Darwin beschreibt auch eine natürliche Selektion, dass das auch ein Stück weit der Natur passiert. Also ich muss schon mal anerkennen, krasses Material ist viel mit möglich, gesteuert, aber auch im Prozess des Fressens, Gefressenswerdens, Anpassen, Überleben wollen, passiert da auch eine ganze Menge und das will ich auch nicht leugnen. Es ist total spannend zu beobachten, wie sich zum Beispiel auf Inseln dann so Tiere entwickeln, merkt man, hey, das scheint irgendwie ähnlich angefangen zu haben und dann ist es ganz speziell an die Umstände vor Ort, das jeweilige Tier angepasst. Kann ich irgendwie nicht leugnen und wegdenken. Was mache ich damit? Also ich sehe, da passiert was und ich sehe Gesetzmäßigkeiten und ich sehe eben die Bibel und da ist beschrieben, wie Gott alles macht und wie er mir darin begegnet. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie sortiere ich das für mich? Wie ordne ich nun die verschiedenen Annahmen und Beobachtungen? Ich glaube, damit fängt es für mich an. Ich vertraue Gott. Ich glaube Und ich will aber auch nicht nur rand- und verblendet sein, irgendwie so einer, der nur irgendwie Bibel und alles andere und kann gar nicht sein und will ich gar nicht, sondern ich will das andere auch wahrnehmen und würdigen. Aber was antworte ich meinen Kindern? Und da wird es für mich als Vater relevant. Die hören im Kids-Club und auch im Religionsunterricht auch diese Geschichte und sie verstehen, alles klar, so hat es angefangen, Gott hat alles gemacht. Und dann gibt es andere Fächer und dann, ja, das ist alles irgendwie entstanden und Urknall und aus dem Wasser raus und entwickelt sich und hä, wie passt das zusammen? Und für Kinder ist es ziemlich klar, dass entweder oder, das kriege ich irgendwie nicht zusammen. Und wie gehe ich damit um? Wie kann ich, ohne naiv zu sein, von meinem Glauben reden, aber auch irgendwie mit ihren Gedanken und den Themen umgehen, sortieren und nicht nur einfach wegschieben. Mein Gedanke ist, so diese Evolution, dieses Bestreben, dieses Überleben, dieser Kampf als Konsequenz des Sündenfalls und der Ausdruck der Lösungsbedürftigkeit anzuerkennen. Also da gibt es etwas Anpassendes, aber der Grund ist eigentlich immer Überleben, sich durchsetzen, der Stärke verdrängt den Schwächeren und irgendwie passt das so gar nicht in mein Verständnis von dem, wie Gott ist. Deswegen, das ist eine Konsequenz daraus, dass Menschen sich von Gott abgewendet haben, dass sie an dem Punkt, wo sie deutlich machen konnten, wir vertrauen Gott, gesagt haben, nein, wir vertrauen etwas anderen und irgendwie ist da alles mit hineinbekommen. Und in diesem Lebenskampf wird deutlich, dass nicht nur wir Menschen Erlösung brauchen, sondern auch die Natur, die Schöpfung sich danach sehnt. Dazu ein Text, der für mich das irgendwie deutlich macht. Römer 8, die Verse 19 bis 21, da geht es um Vergänglichkeit, also dieses Sterben und alles irgendwie hat ein Ende und der Herrlichkeit. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist auch eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der neuen künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Hier merkt man, hier ist irgendwie eine Beziehung zwischen Menschen und der Natur. Die Menschen sind von Gott eingesetzt. Sie sind sein Ebenbild in der Schöpfung. Sie demonstrieren, hier ist Gottes Herrschaftsbereich. Hier gilt sein Friede. Hier ist sein Reich. Und als das kaputt geht, geht alles andere mit kaputt. Aber wenn das wiederhergestellt wird, dann wird auch die Schöpfung wiederhergestellt. Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen und sie leidet darunter, unter diesem Kampf. Aber das ist die Hoffnung, die Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden. Das, was immer wieder aufs Überleben und Verdrängen ausgerichtet ist, das wird ein Ende haben, wenn Gottes neues Reich beginnt. Ein weiterer Text aus dem Buch Jesaja. Ich habe es überschrieben mit himmlisches Wolfsmanagement. Haben wir dann ja viel die Frage, wie darf der Wolf sich ausbreiten und Nutztiere und Schäfer und Lämmer und dann muss man, ja, macht man irgendwelche Zäune, hat man Wolfshunde und hier haben wir auch so eine Möglichkeit des himmlischen Wolfsmanagements. Ganz einfach, die leben einfach friedlich nebeneinander her. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der eigentlich das andere frisst, lebt einträchtig nebenher. Leopard und Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird froh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften, denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Krasse Vorstellung, für uns nicht vorstellbar, funktioniert auch nicht wissenschaftlich, völlig haltlos, dass ein Fleischfresser mit seinem Raubtiergebiss auf einmal zum Wiederkäuer werden soll, das geht alles nicht. Unvorstellbar. Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich diesen Überlebenskampf da rausnehme, dieses Verdrängen und Durchsetzen, wenn ich das aus der Gleichung rausnehme, ich glaube, dann bleibt sowas wie Frieden über. Kürzlich habe ich einen Artikel gelesen, da war von Mufflons die Rede, das ist so ein Wildschaf und das hat sich, wurde mir ausgewildert oder ausgesetzt in einem netten Waldgebiet. Und das lebte da zig Jahre und hat sich weiterentwickelt und alles war gut. Und dann kam der Wolf und hat die alle ratzfatz aufgefressen. Warum? Weil die es nicht gewöhnt sind, dass sie sich verstecken müssen, dass sie weglaufen müssen, sondern sie sind gewöhnt, hey, ich habe keine Feinde, alles ist gut. Und wenn das eine nicht mehr da ist, da wird es irgendwie ziemlich entspannt und dann kamen die Wölfe und dann wurden sie gefressen. Das Ding war zu Ende mit dieser Population. Also dort, wo irgendwie Frieden ist, verändert sich etwas. Und aktuell ist noch irgendwie viel auch von Angst bestimmt. Gottes Zufluchtsplan, Zukunft, was ist denn los heute? Gottes Zukunftsplan, die Schöpfung wird in Harmonie miteinander leben. Da ist eine Sehnsucht da. Und Gott wird nicht nur uns Menschen erlösen, sondern auch die Schöpfung aus diesem Kampf herausnehmen. In der Entwicklungspower der Evolution sehe ich beides. Gottes schöpferischen Reichtum, seine Vielfalt und Kraft, die im Allen steckt, was er geschaffen hat. Und das Ganze ist aber irgendwie verzerrt. Und es gibt einen notwendig gewordenen, zerstörerischen Lebenskampf der Geschöpfe. Und das bedient sich dieser Ressourcen, die da sind. In der Bibel haben wir den Begriff Shalom oder Shalom ausgesprochen. Und ich weiß nicht, was würdest du sagen? Was ist Shalom für dich? Was bedeutet das? Was beinhaltet das? Habt ihr da Ideen, Gedanken? Gerne mal reinrufen. Ja, da hinten. Sabine, hast du eine Idee? Darf ich dich mal fragen? Oder sah gerade so aus? Frieden. Okay, hat noch jemand einen Gedanke, wofür kann Shalom stehen? Dieses Wort, was in der Bibel vorkommt, was irgendwie so interessant, spannend ist. Gibt es weiteres, was ihr sagen würdet? Ah, okay. Also Shalom wird eines Tages sein. Weitere Gedanken? Shalom ist irgendwie sehr vielfältig. Da steckt unheimlich viel drin. Es ist Heil, es ist Vollkommenheit, es ist noch mehr als die Abwesenheit von Krieg, sondern es ist Harmonie, es ist da, wo Gott ist und nichts anderes, was das irgendwie stört. Und das, diesen Eindruck habe ich am Anfang der Schöpfung, da ist irgendwie Gottes Frieden, Gottes Harmonie und Gottes Ruhe drin. Und dann wird es irgendwie stressig. Aber ich glaube, wir werden darauf hinauslaufen, dass eines Tages wieder Shalom herrschen wird. Und das nimmt unser ganzes Menschsein mit hinein. Wir haben vor der Predigt einen Text gehört, wo es darum geht, wie Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und das ist Teil 2. Teil 1 ist Schöpfung, Teil 2 Erlösung und Teil 3 der Geschichte Gottes mit den Menschen, wenn ich es mal ganz grob skizziere, ist Vollendung. Gott, der Vater, mein Schöpfer. Jesus, mein Erlöser und der Heilige Geist, der sein Werk in mir vollendet, bis ich einmal mit euch vor dem dreieinigen Gott stehen werde. Ich habe mich am Montag mal mit Andreas, der vorhin hier vorne stand, getroffen. Der ist nämlich Biologe und sequenziert DNA und Genetik. Ganz spannend, sich mit ihm zu unterhalten. Und wir haben darüber gesprochen, so über Schöpfung, um wie entsteht das, was kann man beobachten, was ist da so los. Fand ich sehr interessant. Und ich würde es mal für mich so zusammenfassen, Andreas, du musst mir dann widersprechen, was für mich so durchkam bei dir, so als Fazit unseres Gespräches. Ich würde sagen, für mich kam rüber, am Ende bleibe ich mit offenen Fragen und unfertigen Konzepten zurück. Aber auch als Wissenschaftler hindert es mich nicht daran, Gott die Ehre zu geben, die allein ihm gebührt. Das ist das Ziel des Lebens als Christ und das ist mein Ziel. So würde ich es zusammenfassen. Geht klar, okay. Also spannend, irgendwie forschen und entdecken, was ist da alles los, wie sind Zusammenhänge, was mutiert da wohin, wie ist DNA unterwegs. Und das auch wahrzunehmen, zu merken, aber auch, wo sind meine Grenzen, was kann ich nicht alles beantworten. Und am Ende steht Gott und seine Ehre. Gottes Ehre, sein Lob und seine Anbetung stehen außer Konkurrenz. Und ich würde sagen, gleichzeitig konkurriert alles mit ihnen. Gott steht über allem und niemand kann ihm das Wasser reichen, niemand kann ihm nahe kommen. Und trotzdem, wenn ich mein Leben schaue und auf meine Gottesbeziehung, ist da unglaublich viel, was mit Gott konkurriert, wo man merkt, ah, das beschäftigt mich, das bewegt mich und da bin ich irgendwie am Handy unterwegs und dies und das. Und ach ja, da gibt es ja noch jemanden, der mich geschaffen hat, der diese Schöpfung gespannt hat, um einen Raum zu eröffnen, in dem ich mit meinem Schöpfer in Kontakt kommen kann. Gott verdient für seine Schöpfung Ehre. Aber es scheint ihm so ein Bestreben zu geben, die Schöpfung einem anderen Verursacher bzw. einer anderen Ursache zuzuschreiben. Und eine Folge ist, dass Gott nicht mehr als Schöpfer von seinen Schöpfen angebetet wird. Jesus verdient für unsere Erlösung Ehre. Aber es gibt so ein Bestreben in dieser Welt, andere Erlöser und Erlösungskonzepte zu präsentieren. Und auch da ist die Folge, dass Jesus weniger oder nicht mehr als Erlöser von den Erlösungsbedürftigen geehrt wird. Der Heilige Geist. Er verändert uns, mich, in das Bild von Jesus Christus, eines vollkommenen Menschen, der sich ganz nach Gott ausgerichtet hat. Und das führt dazu, dass mein Leben Gott ehrt und dass ich eins vollendet vor ihm stehen darf. Aber es gibt irgendwie ein Bestreben dieser Welt, andere Ziele für wichtiger und höher zu erachten, als Jesus ähnlicher zu werden. Die Folge ist, unser Leben hier auf der Erde und in der Ewigkeit dient nicht dem Lobpreis Gottes. Ich bin ja Handwerker, baue und bastle gerne auch, also Tischler gelernt und das macht Spaß. Gerade habe ich so einen Holzklotz, hat Steffen mir aus so einem fetten Buchenstamm rausgesägt, dann war der ganz rau gewesen, dann habe ich den geschliffen, dann habe ich den trocknen lassen, jetzt ist der ganz doll eingerissen, jetzt habe ich den mit schwarzer Paste so einmal wieder die Risse gespachtelt. Als nächstes will ich den schleifen, sodass man die Risse betont sieht und am Ende noch ölen und dann ist mein Werk fertig. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Es macht Spaß zu gestalten, zu entwickeln, künstlerisch tätig zu sein. Und wenn ich etwas vollbracht habe, dann wäre es ja anmaßend, wenn jemand anderes es als sein Werk ausgibt. Das ist nicht schön zu merken, hey, jemand anders klaut mir etwas und sagt, hey, das habe ich gemacht. Copyright. Ich würde mich meiner Ehre beraubt fühlen und deshalb möchte ich mich daran üben, Gott nicht nur als Erlöser, sondern auch als Schöpfer anzubeten. Ich kann nicht alles beantworten, nicht alles erklären, aber ich glaube, dass Gott hinter allem steht. Und dafür möchte ich ihn als Geschöpf ehren. Wie kann das konkret aussehen? Hier ein paar Gedanken. Ich könnte ja mal einen Song komponieren über Gottes Meisterwerk, über seine Schöpfung und beschreiben, was da so los ist und was mit mir macht. Oder ich könnte mit offenen Augen durch die Natur spazieren. Und immer, wenn ich ins Staunen komme, Gott fragen, hey, das ist auch von dir? Das hast du auch gemacht? Auch dein Design? Krass, ey. Einfach zu merken, boah, das, was ich sehe, mit meiner Glaubensbeziehung zusammendenken. Oder mach ein Foto von etwas, das dich an der Schöpfung begeistert. Stell es in deinen Status und wenn du das sagen kannst, schreib drunter, krass, wie Gott sich hier mal wieder so richtig ausgetobt hat. Ehre, wem Ehre gebührt. Gott steht hinter allem und ich will ihn dafür anbeten, was er so kunstvoll geschaffen hat. Auf den Punkt gebracht. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich bin überzeugt, dass ich eines Tages vor Gott stehen werde und dass ich einiges sortiert, vielleicht sind Fragen nicht mehr so wichtig, aber ich will auf jeden Fall so ein paar Sachen noch wissen, Gott, wie das zustande kommt und wie das gewesen ist. Ich habe den Eindruck, dass mein Verstand, so mein Denken und Nachdenken, auch Beobachten, Forschen und Gottes Offenbarung der Bibel vor allen Dingen in Jesus Christus, dass ich das nicht immer widersprechen muss, dass das gut miteinander arbeiten kann, mein Verstand und Gottes Offenbarung. Ich kann Gott vertrauen und brauche keine Angst vor den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen haben. Und manchmal bin ich sogar überrascht, wie gut das zusammenpasst mit dem, was ich über Gott denke. Ich will mich bewusst der Schöpfung ausliefern, da hineinbegeben und sagen, hier ist der Raum, den Gott geschaffen hat, um mir zu begegnen, um mir in Beziehung zu treten. Und ich will darüber ins Staunen geraten und dies in der Anbetung meines Schöpfers zum Ausdruck bringen. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir singen gleich oder hören, wie das mögt, den Song Fingerabdruck. Und ich habe mir den gewünscht, schon mal nach vorne kommen, das ist ein bisschen poetisch ausgedrückt, wie Gott gestaltet. Und ja, es ist Poesie, aber mir ist das irgendwie sehr, ja, wertvoll geworden, dieser Song darauf einzulassen, hey, Gott ist Künstler, Gott gestaltet und das bringt etwas in mir zum Schwingen. Ich möchte vorher einmal beten. Gott, ich preise dich für alles, was du getan hast. Manche Dinge verstehe ich nicht und kann ich nicht zusammenbringen, aber ich glaube, dass du hinter allem steckst und dass du gewollt hast, dass hier eine wunderschöne Erde entsteht. Danke für alles, was wir auf dem Weg hierhin entdecken und wahrnehmen durften. Danke, dass du so mächtig übertrieben hast und einfach so wunderschön ist, diese Welt, in der wir leben dürfen. Bitte hilf uns, gut mit dir umzugehen und verantwortungsvoll mit dem, was du geschaffen hast, zu sein. Und ich bitte dich, Gott, dass wir anfangen zu staunen, wenn wir merken, wie du wirkst, wie du dich zeigst, auch durch deine Schöpfung, durch alles, was wir darin entdecken und wie du uns darin begegnen möchtest. Amen.